In 25 Tagen und 10 Stunden geht endlich wieder ein Fußballspektakel los, die Europameisterschaft. Und ich habe mir gedacht, ich frage euch jetzt mal, allerdings frage ich das nur einmal und du solltest die Chance nutzen. Ich frage dich jetzt mal als amtierender Weltmeister und du solltest dir gut überlegen, wie du reagierst, weil du kriegst keine zweite Chance. Wer glaubst du, wird bei der kommenden Europameisterschaft der Meister? Deutschland, genau so ist es. Wisst ihr, ich bin, wenn die Nationalmannschaft spielt, bin ich richtig leidenschaftlich, da bin ich richtig dabei. Und jetzt gibt es ja auch hier Leute, die sind ja auch unter so in der Saison voll dabei. Die sind ja auch voll dabei, wenn die einzelnen Mannschaften spielen von der Bundesliga und da gibt es ja so richtig Fans, ich höre das schon und das ist total genial. Ich würde mal gerne von euch wissen, wer denkt ihr, ist die wichtigste Mannschaft in Deutschland in der Bundesliga? Okay, Moment, ich höre hier gerade Stuttgart, ich dachte jetzt an erste Liga. Ich fand den richtig gut. Okay, pass auf. Sag mal bitte deinem Nachbarn, was du denkst, was der wichtigste Verein für dich ist, aus der Bundesliga. Okay, wisst ihr, ich habe Freunde und ganz viele von meinen Freunden, ich habe eine Zeit lang im Ruhrgebiet gewohnt und wohne jetzt in Düsseldorf in NRW und ganz viele meiner Freunde sind Schalke-Fans. Hallo, ich habe gesagt, meine Freunde, das ist nicht mein Schal, den habe ich mir geliehen. Aber wisst ihr, was ich so krass finde, ist, viele meiner Freunde sind Schalke-Fans und im Ruhrgebiet, da ist das total krass, da ist man entweder Schalke-Fan oder Dortmund-Fan. Da gibt's nicht viel dazwischen, es gibt ein paar schwarze Schafe, aber entweder du bist Schalke-Fan oder du bist Dortmund-Fan. Ich finde das faszinierend, wie man als Fan so Gas geben kann. Die sind so leidenschaftlich, wenn da so ein Derby ist, wie die abgehen. Ne? Die tragen natürlich das richtige Trikot. Die sitzen natürlich in der Arena in der richtigen Kurve, ist auch völlig klar. Und sie gehen davon aus, dass ihr Verein den richtigen Fußball spielt. Nämlich der am Ende eigentlich gewinnen sollte. Und das finde ich total faszinierend. Da gibt es sogar, bei den Schalkern gibt es sogar die Ultras, die sind sogar bereit, als Fan sich für ihre Mannschaft zu prügeln. Ich habe mal gehört, das erkennt man dann an den Schnürsenkeln. Keine Ahnung. Und die sind sogar so leidenschaftlich, dass sie jetzt gar nicht Dortmund sagen würden, weil das sagt man als Schalker gar nicht. Verstehst du? Meine Freunde haben mir letztens gesagt, wir fahren nach Lüdenscheid-Nord. Ich sage, was willst du denn in Lüdenscheid-Nord? Bis ich rausgefunden habe, dass sie meinen, sie fahren nach Dortmund. Ja, und die Dortmunder, die sagen dann Herne Süd. Also man oder West, Herne. Ne? Was ist Herne? Ne? Also man sagt dann einfach nicht Schalke. Und das finde ich so, es ist faszinierend, wie man so als Fan Gas geben kann. Und dann gibt es Menschen, die investieren 80 Euro für ein Trikot, hauen vielleicht noch ihre ganze Sozialhilfe auf den Kopf, um so eine Jahreskarte zu bekommen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich finde, das Interessante ist, es gibt ja viele unterschiedliche Fans und zur Zeit von Jesus gab es auch Fans. Die waren richtig begeisterte Fans in ihrem Glauben. Die waren begeistert davon, dass sie das Richtige glauben, dass sie in den richtigen Tempel gehen. Und diese Fans, die hießen damals Pharisäer, Schriftgelehrte, Sadduzäer, dann gab es auch die Zeloten, das waren die mit dem Schnürsenkel. Ist so. Und diese Fans, die haben sich die ganze Zeit überlegt, wie können wir richtig glauben? Und in der Kirche haben wir es ja auch manchmal so, wir sind ja auch manchmal so als Christen Fans von bestimmten Gemeinden, von bestimmten Liedern, vielleicht sogar von Worship-Bands, vielleicht sogar von Worship-Leitern. Und wir denken uns, oh, das sind die richtigen Lieder. So muss ein Gottesdienst sein oder das ist die richtige Konferenz, das ist die einzig richtige. Und wir sind auch manchmal so richtig Fans und diese Fans, die damals zur Zeit von Jesus sich überlegt haben, was ist das Richtige zum Glauben, die haben sich die Bibel angeguckt, das Alte Testament, was sie hatten, und haben sich überlegt, bei all dem, was da steht, was ist das Wichtigste? Worauf kommt es an? Und die haben studiert und studiert und haben dann festgestellt, es gibt 613 Gebote oder Verbote, wie auch immer. Und dann gab es einen ganz, ganz wichtigen Streit, nämlich, was von all den Geboten und Verboten ist das Wichtigste? Und was ist dann das Zweitwichtigste und dann das Drittwichtigste? Und die haben dann immer weitergemacht. Und dann kam einer von diesen Theologen, von diesen Doktoren in der Theologie, ein Schriftgelehrter, zu Jesus und hat sich gedacht, hey, ich will mal wissen, was der dazu sagt, zu unserem Streit, was von all dem, was wir wissen, das Wichtigste ist. Und dann geht er zu Jesus, das lesen wir in Markus 12, Vers 28, da sagt er, hey, welches von all den Geboten Gottes ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet, das ist das wichtigste Gebot. Hört Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Und ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, was wichtiger ist als diese beiden, sagt Jesus. Das heißt, Jesus geht zu dieser Wand hin und sagt, hey, von all dem, was ihr hier gelesen habt, ist das Allerwichtigste, dass ihr schnallt, dass es um die Liebe geht. Und zwar um die Liebe zu Gott und um die Liebe zu dem Nächsten, zu deinem Mitmenschen, zu dem, der mit dir gemeinsam unterwegs ist. Und wenn du das geschnallt hast, sagt Jesus, dann hast du alles kapiert. Dann hast du das Wichtigste richtig gemacht. Jesus sagt nicht nur, das ist das Wichtigste, er sagt auch, das ist die gesamte Zusammenfassung. Du hast die Bibel, wenn du sie hast, vom Buchdeckel zum Buchdeckel verstanden, wenn du das kapiert hast. Weil darum geht's. Und es geht auch darum, dass du nicht vergisst, dass es um Gott geht, aber es geht genauso wichtig auch um den Menschen. Ganz, ganz wichtig. Es gibt manche Leute, die sagen, hey, Gott ist für mich da oben, oh, dem singe ich Lieder, das finde ich ganz toll und der Heinz ist ein Arsch. Hör mal, das geht aber nicht. Ist erstens nicht nett und zweitens sagt Gott, Moment, das ist auf einer Ebene. Deinen Mitmenschen zu lieben ist genauso wichtig wie Gott zu lieben. Gott lieben ist nicht wichtiger. Jesus stellt das auf einer Ebene und er packt alles zusammen. Ich finde das so krass, diese Aussage, liebe Gott und liebe deinen Mensch, liebe den Mitmenschen, steht in der Bibel 10-mal drin. Weil Gott möchte sicherstellen, dass wenn du die Bibel aufschlägst, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass du kapierst, worum es ihm geht. Es steht 10-mal drin, das ist der absolute Hammer, das ist Gott so wahnsinnig wichtig. Und dann kam ein anderer von diesen Doktoren in der Theologie zu Jesus, der hat vermutlich das Gespräch mit dem Ersten, mit seinem Kollegen mitbekommen, als Jesus diese Antwort gebracht hat. Und dann sagt er zu Jesus, ja, aber Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Wer ist denn der Nächste überhaupt? Und dann antwortet Jesus mit einer Geschichte, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte überhaupt von all den Geschichten, die Jesus erzählt hat. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es gibt hunderte, tausende von Krankenhäusern, die nach dieser Geschichte benannt sind. Und diese Geschichte schauen wir uns jetzt an und ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Ich brauche 6 Freiwillige, die mir helfen, diese Geschichte darzustellen. Und ich habe extra, damit wir das richtig initiieren können, einen Stuntman mitgebracht, der professionell Stuntman ist. Das ist der Dale hier vorne. Dale, wink mal bitte. Und der Dale, der hatte schon Jobs in Südafrika und so weiter. Und der Dale wird jetzt durch die Reihen laufen und wird sich 6 Leute raussuchen. Und die laufen dann sofort hier vorne, also von euch aus rechts, durch den Vorhang hinten durch. Und dann bekommt ihr sofort alle Requisiten und euch wird dann ganz genau gesagt, was ihr zu tun habt. Also, die ersten marschieren schon hin, sehr, sehr gut. So, der Dale sucht jetzt hier raus. Wunderbar, haben wir schon, glaube ich, alle, ne? So, sehr gut. Aha, okay. Alle da, bitte hinter die Bühne. Wir freuen uns auf euch. Das wird total lustig, vor allen Dingen für uns. Und das tut auch gar nicht weh für 5 von 6. Sehr gut. So. Also, ich lese euch die Geschichte zuerst mal vor, damit wir wissen, worüber wir reden. Also, Jesus beantwortet nicht einfach nur die Frage, Jesus, was ist denn überhaupt mein Nächster, wer ist mein Mitmensch, sondern Jesus beantwortet die Frage mit einer Geschichte. Die steht in Lukas 10, Vers 30. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, sie raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen. Dann kam ein Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und er verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen wollte, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Und sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Also jetzt müsst ihr euch erstmal Folgendes vorstellen. Die ganze Szenerie, die war damals bekannt. Jesus spricht von dem Weg von Jerusalem. Das war so das religiöse Zentrum, da war der Tempel. Und er spricht von dem Weg von diesem tollen Jerusalem runter nach Jericho. Das waren 30 Kilometer, das waren Serpentinen, eine Steinwüste. Es gab nur einen Weg. Und dann ging es nach Jericho und Jericho war so die Palmenstadt. Da hat man einfach gerne gewohnt. Das war eine nette Umgebung. Und es gab eben viele Leute, die mussten diese Strecke gehen. Und diese Strecke, die war so krass, weil die so gefährlich war. Da haben sich so viele Räuber versteckt, dass diese Strecke tatsächlich Blutfahrt genannt wurde. Also, wenn die Leute gesagt haben, hey, wo gehst du heute hin? Ja, ich gehe den Blutpfad entlang nach Jericho. Ja, da wurden so viele Leute vermöbelt und verprügelt, dass sie wussten, okay, das ist das Gefährlichste überhaupt. Es ging 1000 Meter runter und es war der absolute anstrengende Marsch. So, und jetzt hoffe ich, die sind ja ziemlich schnell, jetzt hoffe ich, dass die erste Person schon fertig ist. Die darf nämlich jetzt gleich kommen. Die Geschichte geht mit einem Mensch los. Jetzt gucke ich mal, ist der Mensch schon so weit? Der Mensch, der dann kommen soll hier, fast, ne? Guck mal, ja, die machen das natürlich professionell, ne? Die brauchen da ein bisschen Zeit für, das ist natürlich in Ordnung. Dann kommt also dieser Mensch und Jesus ist es ganz wichtig, der Jesus, der erzählt jetzt nicht sehr viel von dem, wer genau ist das, was glaubt er, woher kommt er, welche Sprache spricht er, weil Jesus sagt, hey, darauf kommt es in dieser Geschichte überhaupt nicht an. Es kommt gar nicht darauf an, ob das jemand ist, den du sympathisch findest oder nicht. Es kommt einfach darauf an, dass da ein Mensch ist, den Gott geschaffen hat, ein Ebenbild von Gott. Und der kommt also jetzt und ich gucke nochmal rüber, ich schiele nochmal für euch hier hinter die Bühne, sehr gut. Ah, und ich sehe schon, da kommt schon der erste Mensch, so, wunderbar. Applaus für unseren spontanen Menschen, jawohl, da ist er. So, und dieser Mensch, wie heißt du?
Gabriel.
Super, Gabriel. Pass auf, darf ich dich Markus nennen?
Darfst du.
Okay, Markus, pass auf. Nein, also Gabriel. Gabriel ist jetzt der Mr. X. X steht für könnte jeder sein, okay? Könnte jeder sein. Und der geht jetzt die Serpentinen entlang. Kannst du mal so Serpentinen gehen? Geh mal so Serpentinen. Genau, sehr schön. Ich kann mir keinen vorstellen, der besser Serpentinen gehen kann. Absolut geil. Und kannst du auch so bergab gehen? So? Kannst du das auch so bergab? Mach mal. Okay, sehr gut. Ich finde, astrein. Okay, pass auf. So. Und jetzt kommen in dieser Geschichte, jetzt kommen Räuber. Sind die Räuber soweit? Jetzt kommen die Räuber. Jetzt kommen wir. Okay. Okay, Moment. Halt. Stopp, okay. Erstmal seht ihr fantastisch aus, finde ich. Absolut cool. Und Mr. X ahnt gar nichts. Du willst nicht kämpfen. Du stellst dich hin, du ahnst gar nichts, okay? Und die Räuber kommen und die wollen den überfallen. Und jetzt muss ich ganz kurz Rücksprache halten. Also, pass auf, ihr dürft ihm jetzt nicht wirklich was tun. Ihr macht nur so, als du hörst nicht zu. Die ihr macht nur so, als ob. Und die anderen denken dann, dass sie den voll vermöbelt und haben voll Mitleid mit dem. Okay? Okay. So, und dann fangen die an, ihn so ein bisschen zu schubsen. Erstmal, na, ein bisschen so, na, ja, ein bisschen so, so schubsen, genau. Nicht gleich, immer gleich zuhauen. Erstmal, na, ich, was ist hier los? Ihr sollt den schubsen. Okay, Moment. Okay, gut. Pass auf, ich fand, das war schon richtig gut. Du bleibst liegen, komm, mein Freund. Du bist fertig. Ja, genau. Und was ihr auch noch macht, erstmal High Five, genau. Ihr zieht ihm die Schuhe aus, weil in der Geschichte wurde der komplett ausgezogen, weil die Klamotten aber noch verwendet. Moment, nur die Schuhe. Ja. Das gibt's doch nicht. Okay, pass auf. Soll ich euch ein bisschen helfen? Soll ich euch ein bisschen helfen? Okay. Ja, aber so ist es. Das ist live, Leute, das ist live. Sehr gut. Okay, pass mal auf, ich helfe dir ein bisschen. Ich darf nicht. Pass mal auf, ihr habt es eilig. Ein Schuh reicht. Okay. Nehmt ihm die Sonnenbrille noch weg. Die sieht cool aus. Sehr gut. Und jetzt haut ab, bevor ich euch erwische. Okay, abhauen. Ihr nehmt den Schuh mit, den habt ihr euch heiß erarbeitet. So. Und der, ich muss mal eben gucken für die Kamera, hier ein bisschen weiter rüber. So, leg dich mal hier hin. Guck mal hier hin und guck mal so. Und jetzt guck mal dahin, völlig fertig. Guck mal fertig. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut, ne? Ist gut, ne? Pass auf. Ich muss den jetzt noch mal ein bisschen hier präparieren. Mama, du kannst weder was sagen noch was tun, du bist fertig, okay? Pass auf, ich mach erstmal hier, der ist ja voller hier. Okay, pass auf. So, der Typ ist fertig, okay? So, also, da liegt er also, ist komplett fertig und dann kommt der Hammer. Man denkt sich dann, boah, cool, da kommt ja jemand, der kann dem helfen. Und die erste Person, die jetzt kommt, ist ein Priester. Guck mal, sehr gut, komm mal her, Priester. Achtung, Priester kommt. So, jetzt kommt der Priester. Sehr schön. Und der Priester, der hat Bibeln unterm Arm, wie so ein Pastor. Der hat ein Bibellexikon unterm Arm. Der hat einen Zettel, den er nicht braucht. Und der sieht, ey, der ist, in der Geschichte war das ein Priester, der war 2 Wochen lang im Tempeldienst. Der ist so richtig geistlich erfüllt. Der sagt, ah, ich habe Gott 2 Wochen erlebt, ich habe ihm gedient. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Hause, nach Jericho, wo er wohnt, und hat 2 Wochen Urlaub. Ne? Und jetzt sieht er den, aber der achtet gar nicht richtig drauf und geht in einem großen Bogen. Und jetzt, wisst ihr, was passiert? Geh weiter, hau ab, da runter, weg. Wisst ihr, was der Hammer ist? Er macht nichts. Unglaublich. Er macht nichts. Warum nicht? Ich glaube, dass er genauso wie alle anderen, er wollte alles richtig machen. Und der dachte tatsächlich, das ist für uns bestimmt komisch, weil wir uns denken, wie kann der nur nichts machen? Aber der Typ, der ging davon aus, dass wenn er ihn berührt, der wusste ja nicht, wer das ist, und wenn er jemanden berührt, der unrein ist, dann darf der ja gar nicht mehr seinen Dienst machen. Da muss er wieder alle Rituale machen. Wenn er mit Blut in Kontakt kommt, oh, dann darf er seinen Priesterjob erstmal nicht mehr ausführen. Dann muss er wieder zurück nach Jerusalem und muss sich da reinigen und dann verpasst er die Andacht, die er in Jericho hat. Und dann denkt er sich, hey, nee, ist es nicht viel wichtiger, dass ich meine Andacht halte, als dass ich jemand, der wahrscheinlich eh schon tot ist, als dass ich dem helfe. Ja, guckt ihn euch an. Ja, als dass ich dem helfe. Weil ich glaube, der war gar nicht so hart, wie wir uns das manchmal denken. Ich glaube, der wollte einfach alles richtig machen. Aber der hat vergessen, worauf es wirklich, wirklich ankommt. Der macht also nichts. Ich finde das der Hammer. Er läuft durchs Leben und sagt sich, weißt du was? Ich und mein Gott, wir haben eine gute Zeit. Und das reicht. Ne? Es kommt auf Gott an, auf die Liebe zu Gott. Ich und mein Gott, wir haben eine gute Zeit. Und dann passt das auch. Und das ist für uns, wir merken, das ist so falsch. Das fühlt sich falsch an und das ist auch falsch. Und dann kommt zum Glück die nächste Person. Die nächste Person, wir gucken mal, wer das ist. Ah, der, okay, sehr gut. Das ist in der Geschichte der Tempeldiener. Bei uns ist das ein Worshipleiter, ein ehrenamtlicher Worshipleiter. Spiel mal so richtig, du bist ein Worshipper. Spiel mal. Yeah, sing mal Kumbaya. Kumbaya. Okay, sehr gut. Jetzt pass auf. Jetzt gehst du da vorbei und du guckst hin. Guck mal ein bisschen genauer hin. denkst du dir, oh, wird das wohl guter Ketchup sein? Nein, Quatsch. Ja, guckst du hin und dann denkst du einfach nur, ich spiele lieber weiter Kumbaya und dann haust du ab. Okay, sehr gut. Pass mal auf, auch das, er macht nichts. Es ist die Katastrophe. Warum nicht? Dieser Tempeldiener, der wusste auf diesem Pfad, da weißt du, wer vor dir geht. Du weißt, wer hinter dir geht. Und dieser Tempeldiener wusste, dass sein Chef vor ihm gegangen ist. Und der denkt sich, Moment mal, wenn mein Chef sagt, das hier ist unrein, ich sollte mich lieber auf andere Dinge konzentrieren, der wird schon wissen, was er tut. Und dann läuft er dem blind einfach hinterher und denkt sich, der Chef, der wird schon wissen. Außerdem wäre das nicht total blöd, wenn mein Chef vorbeiläuft und ich helfe ihm dann. Das ist doch für meinen Chef total doof, oder? Ne? Wenn der Gemeindeleiter jetzt einfach irgendwo vorbeigeht und nicht mit anpackt und hilft, obwohl man das eigentlich sollte, dann wäre das doch jetzt echt doof, wenn ich helfen würde. Ne? Das wird ja für den Gemeindeleiter, wäre das total dämlich. Oder wenn mein Jugendleiter sich nicht engagiert oder die alte Dame nicht grüßt, dann wäre das doch blöd, wenn ich in der Gruppe das jetzt mache. Ne? Wie doof für meinen Jugendleiter. Und der hatte all diese Gedanken und hat sich gedacht, ich will alles richtig machen. Und der kam wahrscheinlich gerade von einem Worship-Konzert und flog so. Der ging gar nicht. Der flog auf Wolke 7 und hat sich gedacht, boah, ich habe so das Feuer erlebt. Das ist der absolute Hammer. War da was? Nee, da war nichts. Und dann haut er einfach ab und fliegt weiter auf seiner super geistlichen Wolke. Und das ist ein Problem. Merken wir schon, das ist ein absolutes Problem. Und ich finde das so schrecklich, weil wenn wir das nämlich verpassen, dann verpassen wir das, worauf es ankommt. Dafür wurdest du geschaffen, um deinen Nächsten zu lieben. Es geht nicht darum, dass du viel Geld machst im Leben. Es geht nicht darum, dass du am Ende viel Macht hast, dass du viel zu sagen hast. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass am Ende Gott auf dein Leben schaut und sagt, hey, ich habe dich geschaffen, damit du mich liebst und damit du meinen Nächsten liebst. Die beiden, die haben nur Kirche gespielt. Die waren nicht wirklich Kirche für ihn. Die waren nicht wirklich Menschen für ihn. Das ist so schrecklich. Du kannst so viele Bibelverse auswendig lernen, wie du willst. Wenn du deinen Nächsten nicht liebst, war alles umsonst. Du kannst so viele Bibelübersetzungen, wie du kaufen kannst, bekommen. Du kannst Theologie studieren. Du kannst machen, geistlich aussehen, alle Konferenzen mitnehmen. Es ist egal, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Es ist umsonst. Es bringt nichts. Weil Jesus sagt immer, du hast nur die Hälfte verstanden. Es geht um das Ganze. Ich brauche dein ganzes Herz. Und jetzt finde ich, was ich so cool finde, ist, jetzt kommt ja der Samariter. Jetzt lassen wir mal den Samariter kommen. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Gucken wir mal. Wer ist das? Samariter. Oh, nee. Einer aus Dortmund. Ach, Alter, Jesus. Das gibt's nicht. Jetzt macht Jesus den zum Helden. Ist nicht wahr. Hier, er freut sich. Wegsetzen. Und damit, wisst ihr, ey, so war das für die Leute damals. Die Samariter, die sind für uns nur deshalb cool, weil wir die Geschichte kennen. Die Geschichte gab's vorher noch nicht. Dafür gab's andere Geschichten. Nämlich, dass die Samariter das Letzte sind. Die haben in den Augen der damaligen Leute alles falsch gemacht. Die haben nichts richtig gemacht. Die haben Gott an dem falschen Ort angebetet. Die haben das Falsche geglaubt, beziehungsweise nicht geglaubt. Die haben einfach alles falsch gemacht. Wenn man durch den Ort gehen musste, wo die Samariter gewohnt haben, dann haben die lieber einen riesen Bogen gemacht, einen ganzen Tag Umweg, nur nicht da vorbeigehen. Ja, weil die sich gedacht haben, nee, das fass ich nicht. Wie kann der jetzt der Held werden? Wie unglaublich. So, das Coole ist, der Samariter, der sieht den jetzt und dann heißt es in der Bibel, der hat Mitleid, der hat Erbarmen. Und das Wort, was da verwendet wird, ist, als würden dir die ganzen Eingeweide umdrehen. Als würdest du vor Mitleid fast kotzen. Das ist das Wort, was verwendet wird. Erbarmen, und zwar ein ganz, ganz tiefes Erbarmen. Und er sieht den und denkt sich, dem muss ich helfen. Und jetzt hat ja der Samariter in seiner Geschichte, was hatte der dabei? Wir haben gelesen, der hatte Wein dabei, der hatte Öl dabei, hat damit die Wunden gepflegt. Ich habe mir überlegt, warum hat er das mitgehabt? Ja, war wahrscheinlich ein Salatdressing, hat er mitgehabt. Ne? Aber der hat mit dem gearbeitet, was er hatte. Der hat keine Ausreden gehabt. Er hätte viele haben können. Vielleicht sind da noch Räuber, die mich überfallen. Vielleicht spielt er das nur. Ich bin auch keine Krankenschwester, ich kann dem gar nicht helfen. Ja? Außerdem, was ist mit meinem Termin, den ich in Jericho habe? Der hätte viele Ausreden gehabt. Aber er versteht, worauf es wirklich ankommt. Auf Gott lieben und auf meinen Nächsten lieben. Und ihm ist auch egal, wer das ist. Und dann nimmt er das, was er hat. Und wenn es das Essen ist. Was hast du dabei? Gucken wir mal. Eine Flasche Wasser. Dann wasch ihm mal bitte den Ketchup vom Gesicht ab. Sehr gut. Hör auf zu heulen. Du kannst nicht heulen. Du bist völlig fertig. Dann geh mal so ein bisschen drüber, genau. Ja, das ist, guck mal. Schön. Mach's mal hier so. Geh mal rüber mit dem Wasser hier. So richtig, genau. Den machen wir sauber, den Kleinen. Sehr schön. Siehst du? Wunderbar. Das ist ja eklig. So, und dann, was hast du noch dabei? Okay, dann hat er noch ein Fleischstück dabei, das kommt auf den Kopf zur Kühlung. Sehr gut. Und dann nimmst du jetzt dein T-Shirt. Genau, und dann guckst du mal, ob du den mit dem T-Shirt, guck mal, der wird langsam wach. Ne? Der wird langsam wach. Hier, der Puls ist wieder ein bisschen da, hat geholfen, steh mal auf, mein Freund. Ne? Alles gut, du hast nichts verpasst. Alles gut gewesen. Oh. So, halt, Fleischstück auf den Kopf bitte. Ganz wichtig, zur Kühlung. Sehr gut. Und dann machst du einfach hier, pass mal auf, genau. Mach einfach schnipp, schnapp durch. Schnipp, schnapp durch. So. So. Mach mal daraus eine Armband, oder? Sehr gut. So, machst du mal ein Armband, damit der Arm geschützt ist. Hier einmal auf den Kopf rüber. Sehr schön. Haben wir den Kleinen verbunden. Super. Wunden gepflegt. Schau, dem ist das egal, ob das Dortmund-T-Shirt ist. Das ist dem egal. Das war dem zwar kostbar, aber der hat gesagt, wichtiger ist, dass ich dem helfe. Und jetzt mal einen fetten Applaus hier für die Leute. Jawohl. Okay, und dann nimmst du mal einen Arm, nimm ihn mal einen Arm hier so. Genau, und jetzt bringst du ihn mal in die Herberge nach unten und dann pflegt er ihn auch noch. Der gibt dem Hoteltypen da auch noch Geld und sagt, hey, nicht, dass der aufwacht und verschuldet ist, ne? Dann ist er wieder in der Sklaverei, so war das damals. Der will, dass er wirklich frei wird. Ich finde, dass diese Geschichte ist der Burner, weil diese Geschichte zeigt uns, es kommt darauf an, ob du diese Liebe verstehst. Und dass du verstehst, es geht nicht immer darum, zu machen, was du denkst, was richtig ist. Es geht darum, dass du weißt, worauf es ankommt. Wenn du am Ende deines Lebens richtig gelebt haben willst, kommt es darauf an, dass du Gott liebst und dass du deinen Menschen liebst und dass deine Mitmenschen das merken. Du kannst was verändern. Wenn du zu deiner Klasse gehst, in deiner Klasse, und da ist einer aus Syrien, der geflüchtet ist, und der kann Deutsch nicht richtig und er kommt nicht richtig mit, dann machst du einen Unterschied in seinem Leben, wenn du ihm hilfst. Der kriegt vielleicht durch dich den Schwung und kriegt nachher eine Ausbildung und hat eine ganze Existenz vor sich. Du kannst etwas verändern. Und was ich so genial finde, ist, Jesus, der beantwortet diese Frage mit der Geschichte und am Ende sagt er nicht, hey, wer war der Nächste, sondern am Ende sagt er, wer ist ihm zum Nächsten geworden? Der ändert die Perspektive. Jesus sagt nicht, wer ist denn mein Nächster? Jesus sagt, hey, setz dich mal hier hin und guck mal, wer könnte, wenn du ein Problem hast, dein Nächster sein? Das ist eine völlig andere Perspektive. Deinen Nächsten suchst du dir nicht aus. Dein Nächster sucht dich aus. Und Gott stellt dir deinen Nächsten ins Leben. Die vielen Menschen, die wegen Krieg geflohen sind und hierhin gekommen sind, die sind nicht hier, weil du sie gerufen hast. Die sind hier, weil Gott sie hier hingeschickt hat und sie liegen auf einmal vor dir, vor deinen Füßen. Und dann stellt sich nicht die Frage, sind das meine Nächsten? Wenn sie dich als Nächster sehen, bist du ihr Nächster. Und du kannst etwas verändern. Wenn du deiner Mutter mal Danke sagst für all das, was sie tut, kann das sein, dass sie einen ganz anderen Tag hat, vielleicht eine ganz andere Woche, weil sie sich so darüber freut. Wenn du deinem Arbeitskollegen, mit dem keiner Mittag essen will, der immer gemobbt wird, wenn du den auf einmal anfängst zu grüßen, obwohl das keiner tut, ich glaube, der hat eine andere Woche. Du kannst diese Welt verändern, wenn du das lebst. Das war der Plan von Gott. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist der Plan, um Gottes Reich zu bauen, damit seine Liebe in die ganze Welt geht. Sei der Samariter für deinen Nächsten.